Hyperfokus.
Hallo, ich bin Jessica Mach und dieser Podcast ist mein Hyperfokus für euch. Durchquert mit mir im Raumschiff FOMO meinen Mikrokosmos. Immer auf der Suche nach dem verlorenen Flow entfliehe ich meiner postberlinalen Depression und versuche endlich auf einem neuen Planeten zu landen. Ich kollidiere voller Absicht mit bekannten und unbekannten Flugobjekten und lasse mich fröhlich in schwarze Löcher saugen. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Nächste Runde rückwärts. Teil 2 der fünfteiligen Reihe zum Thema Cannabis im medizinischen Gebrauch, im Kontext ADHS, im Zusammenhang mit Elternschaft und der gesellschaftlichen Realität. Am besten, ihr hört euch zuerst Teil 1 an. In dieser Folge sprechen wir unter anderem über Drogen und Drogenkonsum. Es geht um mentale Gesundheit. Wenn das für euch schwierige Themen sind, dann schaltet einfach ein anderes Mal wieder ein.
Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute zu Gast bei mir Andrea Piest zur zweiten Folge der Episodenreihe zum Thema Cannabis. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, wäre das ganz praktisch, damit ihr besser einsteigen könnt ins Thema. Genau, wir steigen jetzt gleich ein und haben beide, glaube ich, ein paar Notizen. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Notizen. Aber vorher kann die Andrea mal kurz sagen, wer sie ist und was sie so gerade macht.
Ja. Mein Name ist Andrea. Ich war auch schon mal zu Gast zur Folge Erdbeeren und Dopamin, wo wir so ein bisschen über ADHS und Substanzgebrauch gesprochen haben. Und Substanzgebrauch ist tatsächlich mein Business. Ich arbeite seit jetzt über 15 Jahren in der sogenannten Sucht- und Drogenhilfe. Bin beim Notdienst Berlin aktuell, bin da Fachreferentin und betreue unterschiedliche Projekte. Eins meiner Herzprojekte ist Safer Use und Harm Reduction im Nachtleben. Also wie können wir Drogengebrauch im Nachtleben möglichst risikoarm gestalten? Und in letzter Zeit beschäftige ich mich auch mit so einem kleinen Seitenprojekt mit dem Thema mentale Gesundheit im Nachtleben. Also wie geht es eigentlich den Leuten, die im Nachtleben tätig sind, nicht nur als Artist, sondern auch die Leute, die hinter der Bar stehen, die an der Tür stehen, und bin da in zwei Projekten tätig. Das eine heißt Mental Health in Clubs von der Club Commission Berlin und das andere heißt Mental Rave. Das ist ein therapeutisches Angebot für Artists. Genau, und ja, bei Jessie bin ich ab und zu wieder, um meinen Körper zu verschönern, noch schöner zu machen.
So wie heute auch geschehen. Genau,
und ja, bin auch total happy, nochmal wieder dabei sein zu dürfen.
Ja, na klar. Letztes Mal haben wir beim Tätowieren aufgenommen.
Ja.
Das war für das heutige Thema allerdings nicht angedacht, weil es doch etwas spezifischer und auch kürzer und knackiger sein soll für diese Reihe. Und danke auf jeden Fall erstmal für deine Vorstellung. Jo. Und du hast vergessen zu erwähnen, dass du natürlich auch einen Podcast machst.
Stimmt.
Der ist ja sehr wichtig auch ist. Das kannst du ganz kurz nochmal erzählen, was ist das für ein Podcast?
Ja. Ups. Ja, der Podcast heißt Nachtschatten. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben in Berlin. Den mache ich zusammen mit einer anderen Jessie, mit meiner Podcast-Jessie. Hi. und wir haben ganz viele unterschiedliche Fachpersonen zu Gast und sprechen über Themen der Nacht, aber auch über unterschiedliche Substanzen, wie man die möglichst risikoarm konsumieren kann. Jetzt kommt zum Beispiel, kann ich schon eine Folge anteasern, im Juni werden wir eine Folge zu den LSD-Derivaten, die man legal gerade noch erwerben kann. Ja, und dazu werden wir eine Folge releasen. Schaut da gerne mal rein. Jeden ersten Freitag im Monat gibt es eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.
Sehr schön, sehr schön. Das ist doch jetzt rund geworden. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt nach diesen vielen Stunden des Leidens und schon Deep Talk in alle möglichen Richtungen noch diese schöne Folge zusammenkriegen. Ich habe mich sehr lange sehr darauf gefreut und ich war natürlich auch sehr lange sehr gehemmt zu dem Thema, so öffentlich zu gehen. Und deswegen habe ich mir auf jeden Fall auch Andrea mit ins Boot geholt, damit niemand sozusagen hier ja sich irgendwie angegriffen fühlen muss, damit wir Dinge nicht, also dass wir keine Dinge sagen, die nicht stimmen. In dem Kontext möchte ich auch nochmal sagen, dass es wichtig ist, dass wir nichts verharmlosen wollen. Wir wollen aufklären, wir wollen ja Menschen schützen und Menschen begleiten. Und Andrea, für dich habe ich mir heute überlegt, dass wir ein bisschen so in die Interviewrichtung gehen, einfach damit wir ein bisschen mehr Facts zusammenkriegen in der Kürze der Zeit, weil wir verlieren uns gerne in Themen und Palaber, genau. Deshalb würde ich gleich mal richtig hart reingehen. Kannst du uns ganz kurz irgendwie mitnehmen, kannst du uns kurz erklären, was sind die wichtigsten Facts gerade zum Thema Legalisierung? Seit dem 1. April ist ja Cannabis in Deutschland legal.
Jein.
So kann man das schon mal nicht sagen, da geht es schon los. Also kannst du ja mal kurz uns da reinholen.
Ja, also man kann es eigentlich so beschreiben, dass Cannabis reguliert worden ist. Mhm. Legal ist es noch nicht, es ist entkriminalisiert. Das sind immer noch zwei unterschiedliche Sachen. Aber so die wichtigsten Fakten sind, ab 18 Jahren ist der Besitz von Cannabis erlaubt. Es gibt ein Konsumverbot innerhalb von 100 Metern um sogenannte Anbauvereinigungen, also die berühmten Cannabis-Social-Clubs, um Spielplätze, Schulen, Sportstätten, Einrichtungen, Kinder- und Jugendhilfe. Damit hat man so ein bisschen versucht, so Jugendschutz zu implementieren, also zu umzusetzen. Es ist ein privater Eigenanbau gestattet von bis zu 3 Cannabispflanzen. Mhm. Es gibt ein Werbe- und Sponsoringverbot, das heißt, die Cannabis-Social-Clubs dürfen damit keine Werbung machen. Und diese Cannabis-Social-Clubs sind nicht gewerbliche Anbauvereinigungen. Das heißt, sie dürfen Cannabis anbauen und an ihre Mitglieder zum Eigenkonsum weitergeben. Sie dürfen damit aber kein Geld verdienen. Mhm. Und bei dieser Ausgabe hat man jetzt erstmal geregelt, dass maximal 25 Gramm am Tag beziehungsweise maximal 50 Gramm pro Monat pro Person abgegeben werden können. Einzige Ausnahme sind junge Heranwachsende zwischen 18 und 21. Hier ist es auf 30 Gramm beschränkt und mit zusätzlich mit einem Maximalwert für THC versetzt, also versehen, und zwar 10%. Und es gibt ein sogenanntes gestuftes Inkrafttreten. Manche Sachen sind jetzt ab 1.4. schon in Kraft getreten und manche Sachen kommen dann erst ab 1.7. Man hat natürlich super viel nochmal verändert. Es gibt natürlich ganz viel Nachbesserungsbedarfe. Ich würde gern ganz kurz natürlich trotzdem was zu den positiven Aspekten sagen. Ne, wir haben jetzt halt tatsächlich einfach eine rechtsverbindliche Regelung. Ne, das heißt, dass der Anbau und Besitz bestimmter Mengen von Cannabis nicht mehr strafrechtlich verfolgt ist.
Ja.
Das ist keine Legalisierung, sondern man wird nicht mehr bestraft. Mhm. So.
Ah, okay.
Ja. Das heißt, wir haben hier ganz eindeutig einen richtigen Schritt in die Richtung Entkriminalisierung und vor allen Dingen auch Entstigmatisierung konsumierender Leute. Ne? Also das ist halt nicht mehr
Ein Schritt, genau.
Es gibt ein paar verhältnispräventive Maßnahmen in den Anbauvereinigungen. Verhältnisprävention meint, dass man zum Beispiel die Mitgliedschaft begrenzt hat und dass es auch so ein paar Restriktionen gibt in der örtlichen Ansiedlung. Also dass nicht überall, so wie beispielsweise mit den Wettbüros, so ein Social Club hingebaut
werden kann. Oder nicht
wie bei
an jeder Ecke ist ein Rossmann.
Genau. da wären auch verhältnispräventive Maßnahmen nötig, ja, auf jeden Fall. Und man hat vor allen Dingen auch Maßnahmen der sogenannten strukturellen Prävention umgesetzt mit dem Gesetz. Also neutrale Verpackungsgestaltung, Werbeverbot, Informationen über Inhalte und THC-Gehalt. Und wir haben dadurch natürlich dann auch eine etwas kontrolliertere Produktion und auch eine sogenannte Produktionssicherheit. Mhm. Was auch positiv ist, ist natürlich auch die geplante Evaluation. Ja, und was natürlich ein bisschen schwierig ist, vor allen Dingen auch aus Perspektive der Suchthilfe, sind so fehlende Finanzierungszusagen im Bereich Suchtprävention und auch Drogenberatung. Also wir kriegen jetzt nicht mehr Geld, ne?
Ja.
Und erwarten aber schon, dass mehr Leute in die Beratung kommen, alleine schon aufgrund der Entstigmatisierung. Was gar nicht.
Das ist spannend. Ja, ja, okay, das hat, ne? hat man also, nicht so auf dem Schirm, aber es macht natürlich.
Bist ja nicht mehr so geschämt. Ja. Ne? Dann gehst du natürlich schneller mal ein bisschen reflektieren. Also die Schwelle ist dann nicht mehr so hoch.
Ah, okay.
Mhm. Ne? Wir haben halt eigentlich nichts im Bereich Kinder- und Jugendschutz im Bereich privater Eigenanbau.
Mhm.
Ne? Also da gibt es noch nicht sowas wie Elternführerschein. Wo steht die Pflanze? Was ist, wenn Kinder die sich in den Mund stecken?
Ah, ne? Das ist auch total spannend.
Ja, da ist nichts verabschiedet. Noch nicht.
Okay.
Na, und
aber das geht doch, also das sind eigentlich Sachen, die nicht so wirklich gehen. Ne? Also da müsste man sich relativ schnell ja Gedanken machen.
Ja, ich denke mal, das kommt dann auch so Schritt für Schritt. Und ich meine, was natürlich so aus Neuro-Perspektive ein bisschen mutig war, ist die Abgabe von 18 bis, also an 18- bis 21-Jährige. Das macht natürlich, wenn man sich die Realität anguckt, macht das so Sinn. Ne? Mhm. Also weil wir brauchen uns nichts vormachen. Alkohol ist ab 18 beziehungsweise auch schon ab 16. Und wenn wir dann Cannabis ab 21 reguliert hätten, hätte es natürlich trotzdem 18-Jährige gegeben.
So aber, eine große Gruppe wahrscheinlich sogar einfach. Ja, nicht sogar die größte Gruppe an.
Aber es ist halt auch die vulnerabelste Gruppe, weil das Hirn einfach noch nicht ausgewachsen ist. Genau,
da kommen wir gleich ja noch hin. Ja.
Genau. Mhm. Und es sind natürlich auch echt hohe Abgabemengen, ne, für den Freizeitdrogengebrauch.
Ziemlich.
25 Gramm am Tag.
Mhm.
Klar, maximal 50 Gramm im Monat ist immer noch recht viel. Da müssen wir dann halt gucken, wie sich das so entwickelt.
Oh, da machen sich bei mir auch gleich so Bilder breit. Jemand holt sich diese 25 Gramm und geht erstmal schön auf den Schulhof und dann versorgt mal seine Jüngeren.
Ist, ja, aber der ist dann tatsächlich, wenn die Person erwischt wird, die ist dann natürlich nicht straffrei, das ist klar.
Ja, das ist klar, aber trotzdem sind es Dinge, die vielleicht passieren könnten, weil es heißt, ich sag nur, jemand wartet vor der Tankstelle minderjährig und sagt, kannst du mir mal den Schnaps kaufen?
Ja,
also
das
im
wird
Endeffekt
auch passieren.
Sind das ähnliche Szenarien.
Ja. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, das ist ja jetzt auch schon so, dass die Weitergabe von aktuell noch illegalisierten Substanzen an Minderjährige bzw. junge Erwachsene wird ja härter bestraft als an Erwachsene. Und ich denke mal, dass das in dem Bereich dann auch so bleiben wird.
Ja.
Na, und was natürlich auch ein bisschen blöd ist, sind diese sogenannten Schutzzonen. Wie willst du das denn erkennen? Mhm. Ne, klar, also es gibt jetzt hier bubatzkarte.de,
okay.
Wo man dann gucken kann, welche Kitas oder anderen Einrichtungen in der Nähe sind.
Habe ich gleich mal eine Frage dazu?
Ja.
Weißt du, ich unterbreche gerne, aber sonst vergesse ich die
unbedingt.
Frage. Ich vergesse sonst die Frage. bei uns ist zum Beispiel der Fall, dass wir... wenn wir beispielsweise auf den Balkon gehen würden, haben wir gegenüber eine Kindergrippe.
Ja, das geht nicht. Es geht tatsächlich um diese 100 Meter Sichtbereich.
Sichtbereich. Aber die sehen uns theoretisch nicht.
Ja.
Weil wir wären ja viel höher sozusagen.
Ja.
Und auch von der Luft her wäre das gar nicht.
Also es kommt drauf an, wo du in welchem Bundesland du bist. Wärst du in Bayern?
Nee, dann geht es natürlich nicht.
Aber es ist
aber
halt nicht einheitlich geregelt.
Nicht, ja, aber die Kindergrippe ist ja zu irgendwann.
Ja.
Und ein anderer hat noch gesagt, der Balkon gehört zu deinen privaten Räumen.
Ja.
Wie ist das? Weiß man nicht.
Also da muss ich ganz ehrlich zugeben, bin ich jetzt nicht sattelfest. Ich würde sagen, privater Raum zählt trotzdem dazu.
Stimmt aber auch schwierig, ob man sattelfest
natürlich,
ist oder nicht.
Ja, natürlich. Und es ist halt, das Ding ist halt, es ist wirklich Auslegungssache. Ne? Weil also im Gesetz steht eindeutig 100 Meter Sichtbereich. In Bayern wird es jetzt halt mit 100 Meter Entfernung also sehr streng ausgelegt.
Aha, I see, okay.
Und das sind dann jetzt halt so Erfahrungswerte, wo man erstmal gucken muss, wie sich das entwickelt, wie einzelne Bestimmungen ausgelegt werden.
Ja, ja,
und dann muss der Gesetzgeber halt immer wieder nachbessern.
Mhm.
Und das passiert ja so oder so, ne? Also wir haben ja zum Beispiel, also diese Schutzzonen sind nicht erkennbar. Ne, das ist ein Punkt, der nachgebessert werden muss. Und ich meine, es ist ja halt auch also eine Illusion, dass jetzt durch diese Maßnahmen der Schwarzmarkt vom legalen Markt verdrängt wird.
Ne?
Da müssen wir halt noch ein bisschen gucken. So, und ungeregelt ist ja noch das Thema Straßenverkehr. Da werden jetzt in den nächsten Tagen die Grenzwerte verabschiedet. Da bin ich auch sehr gespannt
drauf. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ja.
Und was ist dann halt auch so mit solchen Sachen wie, wie entwickelt sich der Schwarzmarkt? Was ist mit den Konsequenzen aus der Evaluation? Ne, wie entwickelt sich auch das Konsumverhalten? Steigt es an? Was brauchen wir? Was ist auch mit der finanziellen Ausstattung von Drogenberatungsstellen, die ja dann vielleicht auch mehr Leute haben? Mhm. Wie ist es mit den Schulungen für die Anbaustätten beispielsweise, für die Social Clubs? Mhm. Ne, das sind so Sachen,
ja, wäre
das
jetzt
kommt alles noch.
Die genau. einmalige Chance, so eine Sache mal von vorne quasi zu begleiten und da was Gutes draus zu machen.
Voll.
Eigentlich ne, eine Chance, die so gesehen noch nicht so gab eigentlich. Ne?
Definitiv.
Irgendwie.
Und naja, also es kommt halt auch drauf an, wie der politische Wille sich entwickelt, weil wir haben es jetzt beispielsweise in Oregon auch, wo eine Gesetzgebung wieder zurückgenommen worden ist, also hin eher zum konservativen, prohibitorischen Gedanken.
Okay.
Und da bleibt es jetzt natürlich spannend mit den Bundestagswahlen, die jetzt auch nicht so weit mehr weg sind, wie sich das dann einfach alles so entwickelt, ne, was umgesetzt wird und was nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein absoluter Meilenstein in der Geschichte der deutschen Drogenpolitik. Und ich glaube, so einfach ist das auch nicht mehr zurückzunehmen und es kann einfach nur nach vorne gehen. So,
okay, also wir sind gespannt, wie es passieren wird.
Ich versuche da sehr positiv zu sein, trotz Nachbesserungs, trotz der wichtigen Nachbesserungen, die gemacht werden müssen.
Ja, aber das geht ja auch von Anfang an nicht. Also man muss ja auch den dynamischen Prozess im Auge behalten. Ne? Kann ja auch erst Dinge teilweise sehen, wenn sie laufen und dann gucken. Ne?
Ja, und du brauchst ja auch Erfahrungswerte bei manchen Sachen.
Ja. Ja, da hingehend, da hingegen, genau, wie das eben alles früher so war, da war das alles ganz schön wild und ganz schön anders. Und ich meine jetzt früher, damals, als ich quasi damit in Berührung gekommen bin, wer das noch nicht gehört hat, in der Folge, die hier die erste Folge war, habe ich jetzt ein bisschen erzählt, wie meine Berührungspunkte waren mit Cannabis. Und da muss ich sagen, kannte ich zum Beispiel niemanden, der es nicht missbräuchlich verwendet hat. Leider, das ist vielleicht auch ein bisschen, ja, vielleicht Pech gewesen, dass ich da direkt immer in solche Kreise geraten bin, wo das einfach täglich zum Frühstück, Mittag, Abend dazu gehört hat, dass einfach viel konsumiert wurde. Da ist halt die Frage, was sich jetzt verändern kann durch diese Legalisierung, eben im Hinblick auf diese ganzen heranwachsenden People, die es halt so gibt, ne? Weil die wollen das natürlich trotzdem alle machen. Ich habe es ja erwähnt, bei uns waren damals alle jung. Es gibt ja immer so diese magische Zahl 13, wo viele Kinder irgendwie von kinderjugendlich werden, also ne, die gerade so in diesem Transitionsalter sind.
Ja.
Und wenn da natürlich schon gleich mit solchen harten Sachen angefangen wird, also harte Sachen wie Alkohol und auch irgendeine Art von anderer Substanz, die in die da nicht reingehört in so einen jungen Körper.
Ich meine, das wird sich definitiv auch durch eine regulierte Abgabe nicht verändern.
Nee.
Was sich aber verändern wird, ist die Einstellung zu Substanzgebrauch. Und das wissen wir tatsächlich
hoffen
aus
wir
der Forschung, je offener wir mit Substanzgebrauch umgehen können, je offener wir darüber sprechen, je mehr Wissen auch vorhanden ist. Ne? Also es ist jetzt halt eine regulierte Substanz, die können wir besser erforschen. Da sind dann halt die Kriterien für Forschung nicht mehr so hart, desto mehr können wir halt auch aufklären. Bei Alkohol haben wir es ganz klar verkackt, das muss man auch sagen. Ne?
Ja.
Also Deutschland ist ja, auch wenn der Alkoholgebrauch sinkt, nach wie vor eine Trinkgesellschaft.
Es wurde ja letztens
die ungesund trinkt.
Diskutiert, ob man diesen begleiteten Konsum von Alkohol, also es sagt ja irgendwie ab 14 oder
ja,
so.
Ja, genau.
Also bei uns war es damals die Konfirmation, wo es dann hieß, so, jetzt wird mal hier der Schnappes probiert, wo teilweise Verwandte auch dann schon stolz darauf waren, zu sagen, ich bin jetzt der Erste, der dir hier den Schnaps
ganz
kredenzt.
Toll.
Und da wurde jetzt da kurz mal überlegt, ob man das vielleicht kippen sollte, wo sich sehr viele Menschen sehr aufgeregt haben. Aber da wollen wir jetzt gar nicht reingehen. Ich möchte jetzt gerne mal wissen, weil es bei mir ja wirklich viel um die Zeit vor 18 sozusagen, also wirklich in dieser heranwachsenden Phase, wo ich einfach viele Menschen gesehen habe, häufig tatsächlich Jungs, ne? Also die da reingeraten sind. Was macht das denn mit so einem jungen Körper in der Entwicklungsphase, wenn ich dann, wie ich das beschrieben habe, da gab es ja so 2, 3 Konsorten, die haben wirklich mit 13, 14 angefangen, haben dann wirklich tatsächlich jeden Tag sich getroffen mit anderen, die das auch gemacht haben. Und die haben nicht mal eben nur so ein Tütchen geraucht oder so, sondern die haben wirklich Bon geraucht, also Wasserpfeife. Das ist nochmal, du kannst ja kurz mal erklären, wie das funktioniert für jeden, der das noch nicht so oder da nicht so drin ist, der das nicht weiß. Unterschied von einem Joint rauchen und Bon rauchen und vielleicht auch Gras und Harz oder Haschisch und Marihuana kurz unterscheiden. Das wissen manche vielleicht nicht.
Ja, ganz ausführlich
könnt ihr euch das.
Ganz ausführlich könnt ihr euch das tatsächlich im Nachtschatten-Podcast anhören. Ja. Da haben wir so ein paar Folgen zu Cannabis, wo wir das auch nochmal auseinanderziehen.
Das finde ich eine gute Sache, ja.
So, und es gibt halt Blüten und es gibt das Harz. Blüten sind halt
musst du nicht erklären, aber dann einfach.
Ausflug kurz zum Nachtschatten.
Genau, das ist cool, ja.
Also es gibt Blüten und das Harz das kann auf unterschiedliche Arten konsumiert werden. Man kann es als Essen zubereiten, als Tee, man kann es rauchen oder vapen. Das sind auch zwei unterschiedliche Sachen. So in Deutschland ist halt weit verbreitet der Mischkonsum mit Tabak. Und das passt jetzt halt auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Wenn man mit einer Bong, also Tabakflash hat man so oder so, ob mit Joint oder Bong. Bei einer Bong ist es dann aber tatsächlich wesentlich intensiver. Ne? Das ist eine sehr kleine Menge von Tabak und meistens, also früher in unserem Alter war es tatsächlich eher Hasch.
Da war ja wenig Blüte, nicht so viel mit Blüten.
Blüte verfügbar. Und das ist halt ein Flash, den man dann erzeugt, weil man in einer ganz kurzen Zeit sehr viel Wirkstoff in seine Lunge pumpt.
Genau, also quasi alles auf einmal und dann schön lange drin lassen, wird immer gesagt, zähl mal bis 10 und dann das Ganze wieder raus.
Ausatmen, und man hat dann halt quasi eigentlich einen Joint innerhalb weniger Sekunden und manchmal sogar mehr in seinen kleinen, noch nicht erwachsenen Körper gedrückt. Und die Konsummotivation, die dahinter steckt, ist natürlich einmal dieses extreme High-Gefühl, was danach entsteht.
Also Konsummotivation bedeutet, was wollen die eigentlich?
Genau.
Warum machen die das?
Genau, warum ist das so attraktiv für 13- bis 14-jährige junge Menschen? Also es sind ja nicht nur weiblich oder männlich gelesene Personen, aber du hast schon ganz recht mit deiner Beobachtung, dass das eher männlich gelesene Heranwachsende betrifft. Da komme ich gleich noch zu, warum das so ist.
Oh ja.
Dieses Flash-Gefühl, vor allen Dingen hervorgebracht vom Nikotin, das unterschätzen ganz viele, diese Kombination mit Nikotin. Und der nächste Effekt ist tatsächlich primär sedierend. Und das ist in dem Alter eine primär männliche oder männlich gelesene Konsummotivation, die Gefühle, vor allen Dingen sehr intensive Gefühle wie Wut und Aggression und Verzweiflung zu betäuben. Weil kein Jugendlicher konsumiert regelmäßig Substanzen in so einem Ausmaß, in so einer sehr schädlichen Art über einen längeren Zeitraum. Mhm. Probierkonsum ist völlig normal, vor allen Dingen so ab 13, 14 Jahren. Man wird dann halt man probiert sich aus und entwickelt dann Strategien, wie man auf eine spaßvolle, genussvolle Art Substanzen konsumieren kann. Mhm. Das gehört tatsächlich.
So fängt es erstmal an, und dann kann es passieren.
Genau, und es gibt halt andere Jugendliche, die sehr belastet sind, die vielleicht neurodivergent sind, die vielleicht in einem Umfeld leben, wo sie nicht wahrgenommen werden, in einem belasteten Umfeld groß werden. Vielleicht nicht die Leistungen bringen, die von ihnen erwartet werden, oder andere schwere Päckchen in dem jungen Alter mit sich zu tragen haben.
Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Das will ich noch mal sagen, dass da wirklich jetzt jeder gut zugehört hat, dass es nicht einfach so passiert, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe da jetzt aus Versehen mal probiert und jetzt werde ich auf einmal, das ist der Gedanke, den viele Menschen leider immer noch haben, sobald ich eine Sache probiert habe, bin ich komplett drin und will das immer wieder tun und werde sofort abhängig und missbräuchlich und keine Ahnung. Also so ist es nicht.
Ja, und es geht um das Gefühl, was dann entsteht. Und das ist halt für Heranwachsende, aber auch für Erwachsene ein so attraktives Gefühl dann, was dann auf einmal befriedigt und gestillt wird, dass man es immer wieder machen möchte, weil der eigentliche Nullzustand, die Nullkurve, so nenne ich es jetzt mal, vielleicht so schmerzhaft ist und nicht auszuhalten ist. Und dann entsteht halt ja so ein kleiner Teufelskreis, dass man es immer wieder macht und darüber dann eventuell, auch nicht immer, in eine Substanzgebrauchsstörung reinrutscht.
Auch weil man in dem Alter natürlich auch noch gar keine Mechanismen oder Techniken erlernen konnte, die einen eventuell anders umgehen lassen mit bestimmten Situationen zu Hause oder Gefühlen, die man vielleicht nicht so fühlen will. Also da gibt es ja einfach nicht mal als Ersatz, sondern vielleicht sogar etwas, was ich zum ersten Mal fühle, ne? Und dass es dann so einfach ist, damit meine, ich sag's jetzt mal einfach so, Probleme zu lösen, ohne dass ich mir jetzt überlegen muss, ach, vielleicht sollte ich irgendwie mehr mit meinen Freunden unternehmen oder vielleicht sollte ich, ne? Also irgendwelche anderen Möglichkeiten, die ich habe, die kenne ich alle noch gar nicht, weil ich noch viel zu jung bin. Ich weiß es noch gar nicht teilweise.
Naja, und häufig hat man halt auch nicht ganz so günstige Vorbilder.
Auch noch.
Da ist es eigentlich, weil eigentlich weiß man das in dem Alter schon ganz gut, nicht bewusst, aber man beobachtet ja so Rolle, Vorbild und so weiter.
Das stimmt, ist schon so eingeprägt auch.
Genau.
Auch, ne?
Und es ist halt sehr riskant, in dem Alter vor allem den Cannabis zu gebrauchen, weil das Hirn halt noch im Wachstum ist und in der Zeit bildet sich halt, ich nenne es jetzt mal, unsere Stressregulation aus.
Okay.
So, und was halt Cannabiskonsum in jungen Jahren macht, ist, also vor allen Dingen in der Pubertät, es unterdrückt unsere natürlichen Stresshormone. Wir haben ja eigene natürliche Cannabinoide in unserem Körper. Und wenn wir dann anfangen zu kiffen, mitten in der Pubertät, gerät das halt alles aus dem Gleichgewicht. Und Pubertät bedeutet ja sowieso totales Blitzgewitter am Gehirn, krasse Gefühle, Stressregulation wird eigentlich gefordert. Und wenn wir dann darauf kiffen, dann haben wir später im Leben vermutlich so eine Art Reifestörung.
Okay, ich verstehe.
Und da muss man so ein bisschen nachreifen.
Genau.
Und es ist übrigens auch im Erwachsenenalter so, wenn man regelmäßig Cannabis gebraucht, also ein Joint am Tag reicht aus, dass unsere natürlichen Stresshormone nicht mehr so ausgeschüttet werden, Antistresshormone. Ausgeschüttet werden, wie als wenn man gar kein Cannabis gebraucht. Und das macht den Dauergebrauch tatsächlich auch so riskant, dass wir das einfach nicht mehr selber produzieren, dünnhäutig werden, ne? Das sind dann Entzugserscheinungen, eine geringe Frustrationstoleranz haben, total entnervt sind, also so richtig aufgerüttelt.
Das geht dann genau in die andere Richtung sozusagen.
Genau.
Ne? Also
und
die Schritte, die es vorging, gefühlt geht es dann aber wieder richtig zurück.
Ja, dauert halt nur echt lange dann.
Und die jungen Leute sind natürlich einfach, wie du sagst, wenn ich das gar nicht gelernt habe in der ganzen Zeit,
denn
dadurch, dass ich so viel Hilfe hatte, also Hilfe im Sinne, in Anführungszeichen, dann musste ich mich natürlich also resilienztechnisch und so auch gar nicht ausbilden selbst und werde dann natürlich vielleicht wirklich im Erwachsenenalter Probleme mit vielen Situationen haben.
Klar, weil da kommt dann das Leben auch noch dazu. Ne?
Also dann, und dann kommt richtig das Leben dazu. Ja. Ne? Gerade ist es nicht mehr Schule, die ich dann schwänze und irgendwo abhänge und alles ist tutti frutti, sondern dann muss ich vielleicht doch mal irgendwann eine Arbeit haben und eigene Bude und so. Das sind alles Dinge, die dann sehr, sehr schwierig werden.
Ja, auf jeden Fall.
Und genau.
Ja.
Unser Wecker hat schon geklingelt, dabei sind wir jetzt gerade mal reingegangen.
Ein bisschen machen wir noch.
So, genau. Dann haben wir das jetzt sozusagen, die Unterschiede zum Erwachsenenalter habe ich mir geschrieben, zum missbräuchlichen Konsum und einer Suchtentwicklung. Das hast du ja gerade schon angedeutet, dass es eigentlich auch einen ähnlichen Effekt hat, je länger ich sozusagen eine regelmäßige Art des Konsums irgendwie fahre.
Ja.
Wenn ich sage, okay, ich muss mich jetzt irgendwie abends mal runterrauchen, sozusagen, also rein als Selbstbehandlung oder als Selbstmedikation, einfach sage, oh, das tut mir irgendwie abends gut, dass ich mich dann damit besser chillen kann und so weiter.
Und es ist auf jeden Fall riskant. Also wenn ich keine anderen Methoden habe, um mich zu entspannen, dann ist das tatsächlich Autobahn in Substanzgebrauchsstörungen, weil der Körper dann in Stresssituationen genau das einfordert. Und mein Safer-Use-Hinweis wäre tatsächlich dann an der Stelle auch andere Methoden sich zu überlegen. Akupressurmatte, Yoga machen, andere Entspannungstechniken und das immer schön abzuwechseln.
Im Wechsel, genau.
Genau, so dass das Gehirn merkt, okay, da gibt's auch andere Sachen und man darf ja auch nicht vergessen, wir sind ja auch Vorbilder. Und wenn man als Elternteil beispielsweise abends jeden Abend auf der Couch sitzt und jeden Abend einen Joint raucht, was erzähle ich dann damit meinen Kindern für eine Geschichte? Auch wenn sie es nicht sehen.
Okay.
Also es ist ja ein bestimmter Effekt und die Kinder sehen dann halt eben nicht, okay, Mama und Papa oder Papa und Papa, Mama, Mama, je nachdem, egal welche Konstellation. Ja. Die können das alles einfach so rocken, die sind nie gestresst. Und dann denken die Kinder, das ist normal.
Ich weiß, was du meinst. Die Kinder müssen natürlich sehen, dass auch die Eltern sozusagen ihre Struggles haben und wie dann die Techniken sind, die sie anwenden.
Dass man was dafür tun muss.
Ja, richtig. Das ist super wichtig, na klar. Ja, wenn wir auch unseren Kindern sagen, ihr müsst eure Gefühle fühlen, alle Gefühle sind okay, dahin sind wir schon gekommen. Ja. Aber dann eben auch zu sagen, ja, jetzt sind wir hier in dieser kleinen Gasse und kommen gerade nicht vor und nicht zurück, aber lass uns mal das und das probieren. Das habe ich, oder die Kinder sehen, okay, Mama macht dann vielleicht das, Papa macht das.
Genau.
Dass sie sehen, alles klar, es gibt Möglichkeiten. Und das Leben ist nicht immer, führen wir den Kindern natürlich dann vor, auch wenn sie nicht sehen, warum wir es schaffen.
Und das haben wir jetzt mit dem Alkohol, haben wir das über Jahrzehnte gemacht.
Klar. Ne? Ja, klar.
Und jetzt können wir es halt anders machen und ein bisschen bewusster damit umgehen. So, wir haben halt unseren Kindern, heranwachsenden Kindern und Jugendlichen Jahrzehnte verkauft, dass Alkohol essentieller Bestandteil der Gesellschaft ist, zur Entspannung dient, dass man sich damit geiler fühlt und meine Güte.
Also alles. In jeder Lebenslage findet sich das wieder, in jeder.
Ja. Und das ist tatsächlich wirklich problematisch. Also Alkohol ist nach wie vor Substanz Nummer eins und davon können wir einfach lernen. Und es einfach mit auf dem Schirm haben.
Zumal Alkohol ja auch ein Nervengift ist.
Ein Zellgift, ja.
Also ein Zellgift, das ist ja nochmal.
Ja, ist auf jeden Fall risikoreicher.
Wenn man irgendwie in Vergleiche gehen will, ne, dann wissen wir auf jeden Fall eigentlich, was wirklich das Problem ist. Ne? Ja. Aber dieses Thema werde ich in einer anderen Folge noch besprechen. Ich wollte jetzt noch wissen, genau, jetzt haben wir das gesagt, da gab es nämlich früher tatsächlich auch. Hat sich jemand Schlaues überlegt, die Eltern waren es nicht, sondern früher hauptsächlich die Mütter, die ja alles geschmissen haben, Haushalt, Mental Load, die Kinder. Da haben sich auch mal Menschen überlegt, wir machen einfach für die Mütter kleine Hilfsmittelchen in Form von Pralinen oder.
Männer haben sich das überlegt.
Männer haben sich das überlegt, aber sie haben anscheinend auch die Not der Frau gesehen.
Das ist tatsächlich, das wäre schön, wenn das so gewesen wäre.
In diese Rolle wollten sie sich bringen, zu sagen, guck mal hier, ich habe hier was, Schätzelein.
So, Mother's Little Helper, das waren ja primär alles Amphetamine tatsächlich oder Amphetaminderivate. Die sollten natürlich die perfekte Hausfrau, die in die 50er und 60er Jahre passt, kreieren. Ne? Also eine schlanke Frau, Appetitzügler waren da auch mit dabei, die das Essen fertig gekocht hat und die Wohnung geputzt hat und auf die Kinder aufgepasst hat.
Und dabei natürlich lächeln und winken.
Genau. Und klar, ich möchte jetzt nicht so verbittert rüberkommen, aber da war nicht mit einem Stück das Wohl von Frauen mit bedacht. Da ging es wirklich nur um dieses Image von 50er, 60er Jahre, was sich ja bis heute gehalten hat, um das halt tatsächlich zu fördern. Und da hat man eine ganze Generation mit versaut, die einfach schwer amphetaminabhängig sind und extrem essgestört. Und jetzt haben wir ja aktuell auch wieder so ähnliche Tendenzen.
Zumindest haben wir die ganzen Ausläufer. Ne? Wir sind ja im Prinzip die Ausläufer davon. Wir schleppen halt den Kram jetzt mit uns um, ne? Ob wir wollen oder nicht. Und jeder von uns versteht es wahrscheinlich auch irgendwo, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, guck mal hier, da geht es besser.
Leicht.
Und das ist genau mit den Jugendlichen, die halt merken, so kann ich leichter irgendwie durch den Alltag kommen. Jetzt kann ich irgendwie auf einmal, ist alles easy. Ja. So ist es natürlich auch gewesen. Ne? Und Not. Ne? Das sind Notsituationen, wo man einfach zugreift, wenn einer dir die Hand hinstreckt, egal was sich in dieser Hand befindet.
Na klar, und wenn du dann halt nicht gute Informationen bekommst, die du auch verstehst, ne? Also wie man das dann gut einnehmen kann, dann ist es halt wirklich schwierig. Ne?
Ja.
Oder
dir sagt jemand, dass du es besser nicht einnehmen solltest, weil es zu nichts Gutem führen kann, in langer Hinsicht. Ja, genau. Ich hatte eine Sache noch erwähnt in meiner Folge, in meiner vorigen Folge. Da ging es um Co-Abhängigkeit, da ich ja längere Zeit mich in diesem, diesem Ding befunden habe.
Ja.
Und ich habe nur meinen Hörern und Hörerinnen versprochen, dass du kurz erklärst, was eine Co-Abhängigkeit bedeutet. Du kannst gerne als Beispiel Cannabiskonsum verwenden.
Ja.
Ja, also in einfacher Sprache anhand des Beispiels.
Ja. Vorab, ich kann es mir immer nicht verklemmen. Ich störe mich immer sehr an diesem Begriff Co-Abhängigkeit.
Ja, okay.
Wir haben aber immer noch kein gutes Synonym dafür. Und Co-Abhängigkeit meint eigentlich eine Dynamik, also eine bestimmte Art und Weise, wie eine Person mit Substanzgebrauchsstörung, also Sucht, und eine nahestehende Person miteinander in Interaktion sind.
Ja.
Das meint beispielsweise Verhaltensweisen, dass die Person, die als co-abhängig betitelt wird, die Verantwortung von der betroffenen Person übernimmt.
Ja.
So der Klassiker ist tatsächlich jetzt aus den Drogenberatungsstellen der kiffende männliche Partner und der andere Part, der die Verantwortung wegnimmt. Also oder nehmen wir mal das Beispiel Alkohol, weil ich glaube, da können ganz viele relaten.
Ja,
wenn die Frau zum Beispiel, die Ehefrau,
jetzt
von Älteren, aus der älteren Generation, dann morgens auf der Arbeit anruft und sagt, ihren Mann krank meldet, weil er einen Kater hat.
Alles klar.
So beispielsweise. Ne?
Das sagt aber nicht natürlich, dass er einen Kater hat, sondern einfach.
Genau. Oder ihn permanent entschuldigt. Mhm. Ne? Das ist mir ganz häufig in der Beratung begegnet. Ne? Und bei Cannabiskonsum natürlich auch einfach Vergesslichkeiten entschuldigt oder einfach Dinge mitdenkt. Ne? Also ein wesentlich größeres, eine wesentlich größere Mental Load. Größeres Mental Load hat. Und dadurch aber tatsächlich die Substanzgebrauchsstörung begünstigt.
Richtig, ne? So war es ja bei mir. Sucht. Genau.
Sucht ist ja eigentlich nichts anderes als ein Verlust von Kontrolle und Autonomie über den eigenen Konsum. Und dann entstehen da natürlich negative Folgen daraus, dass sich Freunde abwenden, dass man pleite ist, dass man vielleicht vorbestraft ist, weil es illegal ist. Jetzt bei Cannabis ja nicht mehr, aber...
Genau, das kam aber früher noch hinzu bei uns eben, also bei mir in dieser Beziehung, die ich da hatte, einfach dieses Illegale und dieses auch ständig noch von anderer Seite schützen. Also ich habe ja gesagt, ich habe dann bei der Polizei gelogen, ich habe dann solche Dinge getan, wo ich dachte so, hallo, was ist los, was mache ich hier eigentlich, ne?
Und was man sich dann aber tatsächlich angucken muss, und das ist auch der Grund, warum ich mich an den Begriff Co-Abhängigkeit manchmal so ein bisschen aufhänge, sie schiebt halt begrifflich und teilweise auch in der Fachwelt die komplette Verantwortung zu der betroffenen Person rüber. Und wir wissen aber...
Der als Abhängiger bezeichnet wird, die Person.
Und das ist aber eine Dynamik, wie in vielen Partnerschaften auch. Ne? Das ist so ein bisschen wie jetzt mit dem Begriff die Narzissten, wird alles total inflationär benutzt und es wird immer eine Person geschämt eigentlich aus meiner Perspektive. Und es wird vergessen, dass eine zweite Person an der Dynamik beteiligt ist und diese Dynamik ja auch mitmacht.
Das wird ein bisschen gefüttert auch, ne?
Genau, also, genau. Ja. Und das ist dann zum Beispiel auch der Job in Drogenberatungsstellen oder einer Paartherapie, diese Dynamik sich wirklich mal genau anzugucken. Was ist dann das? Ne? Warum nehme ich dann die Verantwortung von meinem erwachsenen Partner ab?
Ja, verstehe.
Also warum unterstütze ich dadurch indirekt süchtiges Verhalten?
Natürlich.
Und das hat natürlich ganz viel auch mit der eigenen Biografie zu tun.
Was
und
sagt das über mich aus? Oder wo kann es mich auch hinbringen, ne? Dass ich wirklich drauf komme, welche Schwierigkeiten bei mir halt da sind. Natürlich.
Und das müssen nicht mal Schwierigkeiten sein. Das sind ja manchmal auch einfach vorgelebte Rollenmuster.
Ja, sicher.
Ne? Also dass man... Genau. Das Essen fertig gekocht hat, die Pantoffeln gemacht hat und dann danach den Schnaps im Backofen versteckt oder weiß was ich.
Ja,
ne? Das hat man ja vielleicht dann auch irgendwo gesehen, so als Kind oder... Und das muss man sich dann halt angucken, damit man diese Dynamik nicht weiter befeuert und vor allen Dingen nicht erkrankt.
Mhm.
Ne, viele Angehörige kriegen ja dann auch tatsächlich ein emotionales Burnout, eine Depression, weil sie die Verantwortung für ihren Partner so lange tragen und sich selber aus dem Blick verlieren und dann wirklich auch Unterstützung brauchen.
Ja, ja.
Und Leitsatz ist, wenn ihr Leute unterstützen wollt, bietet Unterstützung an. Und achtet einfach darauf, dass ihr selber dabei gesund bleibt und setzt Grenzen. Das ist ganz wichtig. Wie weit kann ich gehen, damit ich mich noch wohl und gesund fühle? So, das sage ich dann auch immer Leuten auch im Nachtleben, wo das ja auch häufig Thema ist.
Ja, dafür muss man sich selbst auch gut fühlen können.
Genau, ja. Auf jeden Fall.
Es ist immer wieder ein kleiner Kreislauf, die ganze Sache.
Ja.
Ja. Gut, zum Schluss würde ich noch gerne eine Einschätzung von dir haben,
ja.
Weil es ja sich auch viel jetzt demnächst dann um die medizinische Nutzung von Cannabis handeln wird. Da habe ich ja auch super Fachpersonal, Fachpersonen am Start. Die
ja,
mir da, bin
ich schon mega drauf gespannt.
Ja, und auch Menschen, die so wie ich medizinisches Cannabis nutzen, im Hinblick auf ADHS. Jetzt habe ich eine Umfrage gemacht mit vielen Menschen auf Instagram, wo sich schon herauskristallisiert hat, dass einige von denen in unserem Sinne, wie wir es jetzt erklärt haben, eine Substanzmittelgebrauchsstörung hatten im jugendlichen Alter mit Cannabis, wo das relativ ersichtlich ist aufgrund der Häufigkeit und was sie erzählt haben. Und diese Personen kommen höchstwahrscheinlich dann aufgrund des, erklär mal, warum könnte es schwierig sein für die medizinisch, also Menschen mit ADHS, es geht jetzt darum, wirklich Menschen mit ADHS, die möchten vielleicht auch gerne alternative Medikamente ausprobieren. Warum ist da Cannabis dann nicht so eine gute Idee? Was würdest du sagen? Stimmt das?
Ja. Jein. Also man kann es wirklich nicht pauschalisieren. Also es kann ja auch sein, dass eine Person dann so gereift ist und so viele Kompetenzen mitbringt, dass man wirklich nochmal so einen Versuch starten kann. Das Ding ist aber, wenn man einmal eine Substanzgebrauchsstörung entwickelt hat, also eine Sucht, dann einen kontrollierten Konsum.
Darum geht es, ganz genau.
Zu vollziehen, klingt jetzt ein bisschen bescheuert, ist wirklich richtig schwer. Weil das Wichtige ist beim medizinischen Cannabis, dass man es dann wirklich so einnimmt, wie es verordnet ist,
genau.
Auch in der Dosis und auch in der Frequenz. Und in dem Moment, wo man dieses Schema verlässt, ist es ein Missbrauch. Ne? Das haben wir ja bei Medikamenten auch, also bei anderen Medikamenten. Und ich würde das nicht pauschalisieren, dass jeder, der im Jugendalter so einen Kontrollverlust hatte mit Cannabis, das dann später im Erwachsenenalter auch wieder hat. Es ist aber definitiv wesentlich herausfordernder und man muss sehr kontrolliert und sehr diszipliniert sein und auch sehr schonungslos ehrlich zu sich selber, wenn man merkt, einem entgleitet das. Also man muss es ganz genau sich angucken, weil in dem Moment, wo wir es dann nicht mehr so einnehmen, wie es verordnet ist, entgleitet uns der Substanzgebrauch auch wieder und dann bewegen wir uns wieder in eine Substanzgebrauchsstörung rein. Und da dann wieder rauszukommen, erfordert unglaublich viel Energie. Ich würde es aber immer einen Versuch drauf ankommen lassen und dann von vornherein auch wirklich Regeln bestimmen. Ne, und sagen, okay, wenn mir das zweimal passiert oder dreimal passiert, dass ich gegen die Verordnung verstoße oder mich bei den Gedanken ertappe, dann zu unterbrechen oder auch mir vorher ein paar Strategien im Umgang zu überlegen. Da gibt es ja auch mittlerweile echt viel Fachliteratur, die man sich mal reinziehen kann.
Kann man nur in engmaschiger Begleitung machen, würde ich denken, weil gerade mit dem Hintergrund ADHS hat man das jetzt nicht so leicht da, nicht seinen Impulsen zu folgen, sage ich jetzt mal. Ne? Also ob jetzt unter Medikation oder nicht, welcher Art auch immer, aber die sind stark und ich denke mir halt so ein Suchtgedächtnis oder eben auch diese Trigger, die gesetzt sind,
definitiv.
Im Kopf einfach diese Zeit, die man ja hatte, über Jahre diese gleichen Abläufe.
Das ist da.
Ich glaube, das könnte sich auch schlecht anfühlen, wenn man halt irgendwann geschafft hat, das da rauszugehen. Und dann in welcher Form auch immer da jetzt wieder reinzugehen. Also deshalb habe ich ja eben meine Entscheidung erstmal getroffen, dass ich aufgrund dieser Sache mit den Amphetaminen keine ADHS-Medikamente nehmen möchte, weil ich Angst vor diesen Triggern habe, die mich dann gefühlstechnisch in diese Zeit zurück schießen und ich eventuell mit Panikattacken bestraft werde, keine Ahnung. Also möchte ich nicht ausprobieren.
Ja. Aber das ist doch eine total reflektierte, gesunde Entscheidung dann. Und ich
denke ich schon, bis jetzt ist es alles gut.
So, und so muss man es dann auch angehen. Ne? Überlegen, wie war das damals, wie hat das funktioniert, welche Gefühle waren beteiligt.
Ja, es ist halt Arbeit. Man muss auf jeden Fall, man muss da wirklich, also ich kann nur sagen, je mehr man da begleitet wird, psychotherapeutisch oder von eben guten Psychiater, Neurologen, Neurologin, dann natürlich möglichst jemand, der sich einfach auch auskennt mit Cannabis als Medizin. Gut, Andrea, ich weiß, du musst zum Zug. Ich finde das auch eigentlich ganz gut, weil meine
knackig.
Folgen, die sind immer sowieso immer zu lang. Ich denke, die Leute schlafen dann schon ein irgendwann.
Ja.
Aber das war jetzt, glaube ich, ziemlich interessant. Und jetzt kann es sozusagen mit einer guten Grundlage weitergehen in die nächsten noch drei folgenden Episoden zum Thema Cannabis. Dankeschön.
Super gern.
Bis bald. Ja. Ciao und Küsschen.